Diese Folge wird präsentiert von Hiscox, dem Spezialversicherer für branchenindividuelle Haftpflichtversicherung. Im Freelancing läuft nicht immer alles nach Plan und Fehler können bei unseren Kunden schnell sehr teuer werden. Umso wichtiger ist es im Problemfall, einen starken Partner zu haben, der dir zur Seite steht. Mit Hiscox kannst du dich und dein Freelancer-Business unkompliziert absichern. Dabei stehen die individuellen Bedürfnisse und Risiken deiner Branche im Vordergrund, um dir einen passgenauen Schutz zu bieten. So kannst du über das Baukastensystem deine Versicherungslösung individuell nach Branche, Bedarf und Situation zusammenstellen und direkt online abschließen. Was Hiscox hier besonders auszeichnet, ist ihr hohes Engagement im Schadensfall. So erhältst du beispielsweise eine persönliche 1:1 Betreuung von Hiscox-Juristen und wirst im Rahmen deiner Haftpflichtversicherung vor Gericht verteidigt. Unter anderem für diese speziellen Leistungen haben Hiscox-Kunden den Schadensservice mit 4,7 von 5 Punkten bewertet. Für mich waren vor allem die vielen positiven Anekdoten aus meinem beruflichen Umfeld ausschlaggebend, vor Jahren selbst Hiscox-Kunde zu werden. Alle Infos findest du auf hiscox.de/freelance und in den Shownotes.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Kron.
Das ist die letzte Folge des Jahres im Freelancer-Podcast und so wie es seit 6 Jahren, ich weiß nicht, ob wir es jedes Jahr gemacht haben, aber auf jeden Fall schon viele Jahre Tradition ist, spreche ich mit meinem sehr geschätzten Podcast, Ex-Podcast-Co-Host Lukas Fehling.
Hi zusammen, ich freue mich hier sein zu dürfen. Ich glaube, es ist Tradition, ich glaube, wir haben es jedes Jahr gemacht.
Ich glaube, es gab mal irgendwie ein Jahr, wo wir es nochmal, also im Januar oder so nachgeholt haben, aber...
Ah, ja. Ja, gut, das
haben wir uns
sein,
so ein
ja.
bisschen darauf committed, dass wir einmal im Jahr nochmal so zum Ende des Jahres sprechen und über unser jeweiliges Jahr reflektieren.
Ja, über das allgemeine Freelancing-Jahr. Ja, ich glaube, da haben wir dieses Jahr auch relativ, also ich glaube, dieses Jahr haben wir coole Punkte auf jeden Fall mitgebracht. Das ist ja ein sehr spannendes Jahr gewesen.
Vor allem für dich, ne? Du, also ich glaube, ich habe mir so eben meine Liste gemacht und so gedacht, ja, also bei mir hat sich jetzt gar nicht so viel verändert, würde ich sagen, und auch nicht so, ich habe jetzt nicht so die Themen, wo man jetzt lange drüber philosophieren könnte. Ich habe ja aber auch im Podcast schon ab und zu mal jetzt unter anderem von meinem Side-Projekt und so erzählt. Aber bei dir ist ja, haben wir auch schon drüber gesprochen mal in der Folge, aber ist ja schon ein bisschen her. Du bist ja jetzt seit diesem Jahr wieder Freelancer überhaupt.
Ja, richtig. Ich bin mal zurückgekommen auf die richtige Seite der Arbeit.
Auf die gute Seite
der Arbeitskraft.
Der Wirtschaft.
Ja, ich bin super froh. Ich habe es im Juli ja endlich gewagt, Vollzeit wieder selbstständig. Vorher ja immer nur so Teilzeit mal nebenbei. Und kann nach einem halben Jahr ganz klar sagen, fühlt sich nach dem absolut richtigen Schritt an. Ich bin absolut happy, jeden Tag in der Selbstständigkeit wieder zu sein.
Ja, ich meine, ich spare jetzt die Fragen, wie war der Schritt für dich und so weiter, weil das haben wir alle schon in der Folge besprochen. Also wenn euch das interessiert, wie das so ist nach vielen Jahren Angestelltenverhältnis. Also du warst ja auch vorher schon selbstständig, ne? Also du bist sozusagen von Freelancing ins Angestelltenverhältnis und jetzt wieder zurück. Wie das so ist und was so deine Erfahrungen dabei war, hast du alles in der Folge erzählt. Mich würde mal interessieren, wie der Rest des Jahres jetzt noch so für dich lief und was so deine vielleicht auch also interessanten Sachen sind, die du für Freelancer erzählen könntest dabei.
Ja, nee, absolut. Also es wurde nur besser das restliche Jahr über. Also das fand ich nochmal richtig spannend. Am Ende war es mir dann doch auch, habe ich wieder gemerkt, die Regel, nimm nicht alles an. Nehmen auch mal was ab, war es dann doch sehr, sehr viel. Also ich kam es auch überhaupt nicht mehr daher und musste am Ende des Tages auch Kunden auf nächstes Jahr vertrösten, obwohl eigentlich was anderes ausgemacht war. Es half nicht.
Du armer Mensch. Das,
ja, das ist eine harte, also ich glaube, da bin ich jetzt einer wenig.
Da werden jetzt viele zu uns sagen, du Arschloch, ey.
Ja, aber ich verstehe es. Ich versuche auch Leute zu finden, die ich unterbeauftragen kann. Aber also ich habe auf jeden Fall noch ein paar Learnings mitgenommen. Also Learning 1, ich habe mir am Anfang sehr viel Mühe gegeben, alles so zu machen, wie es von mir erwartet wird, auch durch Bürokratie und alles mögliche andere, was mir natürlich super viel Zeit geraubt hat. Und bin dann schon am Anfang immer drüber gestolpert, wenn ich Leute gefragt habe, so hey, wie habt denn ihr das gemacht? Ihr müsstet das ja auch gemacht haben. Ja, nee, das haben wir nicht gemacht. Und dann war mir relativ schnell klar, okay, man muss nicht alles immer perfekt machen, sich vor allem aufs Arbeiten konzentrieren und das halt dann hinten nachschieben und im Blick behalten, dass man sein Bestes tut, aber so ein paar Sachen habe ich mir ein bisschen zu viel Mühe gegeben, so viele Verträge und so einen Spaß, die ich mit mir selbst machen muss, weil es eine GmbH ist, so, das hätte ich mir auch einfach sparen können, wahrscheinlich am Ende des Tages.
Aber du bist ja happy über den Schritt, dass du gleich mit einer GmbH gestartet bist, ne? Also das ist nach wie vor so, oder?
Das hat sich sogar es noch mal mehr bestätigt. Also dadurch, dass ich die klare Trennung habe zwischen Geschäftskonto und Geschäftsidentität und privaten Identität, bringt mir das sehr viel Ruhe rein. Ja? Also auch wenn es sich komisch anhört, die Sicherheit eines festen Gehalts ist irgendwie random, aber hast du bei einer GmbH ja trotzdem, dadurch, dass du dir ein festes Gehalt auszahlst und das manchmal vielleicht besser pessimistisch veranschlagst in deiner Kalkulation, weil du kannst es dir auszahlen. Solange was auf dem GmbH-Konto drauf ist, ist es da. Das heißt, ich mache mir keine Sorgen um meine privaten Finanzen und kann mich halt voll auf die geschäftlichen Sachen konzentrieren.
Ja, also ich meine, die Sicherheit in Anführungsstrichen, weil wenn das Geschäftskonto leer ist, kannst du dir auch kein Gehalt auszahlen.
Ja, deswegen sage ich, es klingt komisch, aber es ist tatsächlich irgendwie schon ein Faktor. Also ja, und ansonsten ganz klar gelernt. Also ich hatte jetzt zum Beispiel die ersten nicht ganz zahlungsfreundlichen Kunden.
Oh,
da hatte ich jetzt so ein bisschen
Thematik. Also sehr, sehr milde ausgedrückt, Leute, die einfach nicht bezahlt haben.
Ja, also sehr verspätet. Und das gab politische Gründe bei den Kunden, die Liquidität zu steigern. Aber das ist mir ja im Zweifelsfall egal. Ich will ja natürlich meine Rechnung bezahlt bekommen und habe mich da jetzt zum ersten Mal mit beschäftigt. Aber am Ende war die Lösung relativ simpel für den Kunden. Es ist die Zahlungsfrist einfach deutlich kürzer. Das heißt, wenn der Kunde es rauszögert, ist er trotzdem bei der ursprünglichen Zahlungsfrist. Das passt dann am Ende. Aber natürlich schon auch mal eine spannende Situation, weil es natürlich auch genau der Monat war, wo die meisten Kosten reinkamen. Und dann war es mal kurz weniger auf dem Konto, als ich das wollte. Und dann war das schon spannend zwischendurch. Aber ansonsten, diese spannende neuen Herausforderungen hatte ich jetzt noch nicht, weil ich es aber halt auch schon tausendmal gemacht habe. Also das ist, glaube ich, der große Faktor.
Und aber es war nicht so erfolgreich beim ersten Mal. Also ich glaube, es lief jetzt auch nicht schlecht, aber es war jetzt nicht so dieses Level, was du jetzt hast.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Ich meine, damals war ich ja immer auch das schwarze Schaf im Podcast. Immer wenn jemand gesagt hat, so und so macht man es, konnte man von ausgehen, ich mache es anders. Das war vielleicht auch Schuld mit dran, dass es nicht geklappt hat beim ersten Mal. Es war ja auch so ein bisschen das Problem. Ich habe das Freelancing ja damals angefangen, weil es irgendwie als Option im Raum stand und dann wollte ich es ausprobieren. Ja,
also neben dem Studium eigentlich auch, ne? Also es war für dich so ein bisschen Nebeneinkommen.
Also es war, was heißt Nebeneinkommen? Es war ein Riesenbatzen Kohle, den ich natürlich da für Studenten verdient habe. Es war coole Zeit. Ich bin froh.
Sorry, ich wollte das jetzt hier nicht schmälern, dass du das.
Nee, es war super cool, mit was Geld zu verdienen, was einem halt super viel Spaß macht und dahin völlig frei zu sein. Mhm. Aber am Ende des Tages, also meine Buchhaltung war wirklich grausam, meine gesamte, also alles, wie ich es aufgelöst habe, war absolut nicht in Ordnung. Ich bin ganz froh, ich glaube, soll es noch nicht verschreien, aber ich glaube, so langsam sind die Fristen auch verstrichen, dass man mich noch prüfen kann für die Jahre.
Ihr sagt das jetzt noch lauter hier. Also wir hören bestimmt auch Leute sehr interessiert daran zu, wenn man nochmal eine Prüfung reinschieben kann oder so.
Ich bezweifle stark, dass man mich mit meinen damaligen Umsätzen wirklich prüfen möchte. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt da ein gravierender Schaden im Staatshaushalt entstanden ist. Aber natürlich war es halt eine Spielerei. Deswegen sage ich auch immer, hab nicht so viel Angst, gerade im Studentenalter halt zu freelancen, weil du brauchst keine 20.000 Euro Umsatz im Monat, sondern es reicht dir ja, wenn du 3.000, 4.000 Euro irgendwie nebenbei hinkriegst, was schon der Hammer wäre. Und dann hast du ja auch alles. Und ob das alles sauber ist oder nicht, das nimmt einem ja auch keiner krumm, wenn man mit 21 noch nicht weiß, wie es geht.
Würdest du sagen, dass dir jetzt der Erfolg, dass du jetzt halt sehr viel erfolgreicher bist und auch dein Einkommen entsprechend auch deiner Situation angepasst ist, du bist ja jetzt kein Student mehr und du hast eine Wohnung in München und so und das ist alles teuer, würdest du sagen, das ist dem geschuldet, dass du natürlich in den Jahren sehr viel Erfahrung auch im Job gesammelt hast und so, oder auch so ein bisschen, dass du weißt, dass es jetzt einfach auch drauf ankommt, dass du so viel verdienen musst? Und dass das im Studentendasein eher so war, dass du gesagt hast, ach, weißt du was, ist jetzt nicht so schlimm, wenn da jetzt nicht so viel bei rumkommt.
Also gerade der letzte Teil der Frage, dass ich weiß, ich muss jetzt so viel verdienen, dieser Finanzdruck. Ich kenne den ich habe ja einen guten Kumpel, mit dem ich ganz viel zusammen freelance. Und wo ich sehr viel reflektieren kann, was ist der Unterschied? Ja, also er ist direkt ins Freelancing gestartet aus dem Angestelltenverhältnis damals. Und ich bin halt aus der Management-Perspektive dann wieder ins Freelancing gestartet. Mhm. Und da ist halt ein gravierender Erfahrungsunterschied in ganz vielen so BWL-technischen Fragen oder wie geht man mit Konflikten um. Und ich sehe das bei ihm zum Beispiel oder auch bei vielen anderen, die dann sagen, so, ich mache mir eine Finanzplanung, ich habe ein Umsatzziel für nächstes Jahr. Mhm. So, und das ist super sinnvoll, wenn du Verantwortung für andere trägst und das super, also wenn du es wirklich auch kannst, also wenn dich das motiviert, ist das eine tolle Sache. Ich glaube aber bei vielen Leuten ist es eher ein Druck. Jetzt muss ich ja irgendwie 80.000 nächstes Jahr umsetzen oder 60.000 oder was auch immer. Und ich glaube eher, dass das kontraproduktiv ist. Also ich habe eher das Mindset im Alltag, dass ich schon darauf schaue, dass wenn ich was mache, ich dafür auch entlohnt werde. Natürlich gibt es auch mal die symbolische Entlohnung, die jetzt eher ein Witz ist, wo man dann sagt, okay, kann ich mal abends von essen gehen. Aber es ist immer irgendeine Art Wertigkeit mit dabei und da achte ich klar darauf, dass es eine gute Verteilung hat. Und dadurch mache ich aber automatisch einen Umsatz, der das rechtfertigt, der das sichert. Und lass diesen Finanzdruck eher völlig raus. Also den versuche ich mir gar nicht zu setzen. Wenn halt mal ein Monat dabei ist, wo ich nur 2.000 Euro umsetze, ja, dann ist es so. Ja. Dafür gibt es Monate, wo es deutlich mehr ist.
Ja, also du würdest schon sagen, dein mehr Umsatz ist jetzt mehr dem Wissen, was du so in Sales, BWL-Themen mehr gesammelt hast, als deiner, du bist ja jetzt auch besser in dem, was du machst. Also die eigentliche Leistung ist ja jetzt auch besser, ne? Aber
Ja, definitiv.
prozentual,
Das
ja.
ist ganz anderes Geschäftsfeld. Aber ja, definitiv. Also also allein schon diese Lässigkeit auch an, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ja, wenn du so ein bisschen, man verhandelt, es verhandelt sich leichter von der hohen Position heraus als von der niedrigen, ja. Also wenn
Ja,
so.
als Student ist es so, ich kenne das ja auch noch, ne? Also ich mit Goodlands gestartet bin, da war ich halt auch 20. Also da war es immer schon so ein bisschen, ich will nicht sagen weird, aber war immer schon so ein bisschen, wenn man dann so Meetings und Kooperationen ausgehandelt hat, die Leute gegenüber haben sich ja natürlich auch so gedacht, okay, der ist ja auch recht jung und so und das ist vielleicht ein bisschen, man hat sich schon, also heute ist es eine ganz andere Kiste, nicht, dass ich da jetzt. Ja, ich habe immer das Gefühl, man ist jetzt einfach, wird jetzt ernster genommen oder man weiß ja auch, dass man inzwischen einfach ein bisschen mehr vorweisen kann als vielleicht noch damals, ne?
Ja, voll. Und du bist ja auch lockerer geworden. Man hat ja immer früher auch Schiss gehabt. Oh Gott, was ist, wenn ich es nicht kriege? Ja, und da bist du ja auch lockerer geworden. Okay, dann kriege ich es halt nicht. Oder also so das in einem Raum cool zu sitzen und über viel Geld zu reden, ist, glaube ich, eine ganz krasse Lernkurve, die wichtig ist. Ja,
Ja,
weil
gerade
wenn
in deinem
man
Bereich, so Consulting und sowas, ist es, glaube ich, Auftreten sehr, sehr viel des Geschäfts schon, ne? Also wenn du da jetzt unsicher auftrittst, dann wirst du auch eher nicht ernst genommen.
Dann warst du sofort, also dann bin ich sofort der Erste raus. Also ich muss ja der sein, der auf den Tisch haut. Dafür bin ich ja da, um Sachen zu ändern und Änderungen. Aber das hilft mir natürlich super krass bei eben genau diesen Themen, ja, dass man mal Stundensatz verhandelt, dass man mal Projektbudget verhandelt. Wenn ein Kunde, wenn ich halt da sitze bei 700 Euro Festpreis für irgendwas Kleines, anfangen die Knie zu zittern, dann wird's halt schwierig. Dann werde ich den auch nicht halten können. Und unter 700 Euro dann dafür eine Fixpreissache. Das ist sowieso schon super viel Aufwand dahinter, das Projekt aufsetzen, das Angebot schreiben und so weiter und so fort, dass ja alles mit reinkommt. Das heißt, noch weiter runter zu gehen, wäre halt am Ende des Tages einfach demotivierend. Und da bin ich dann halt einfach eiskalt und bleib da halt cool und sage, naja, Leute, also entweder machen wir es für 700 oder machen wir es halt nicht, ja. Dann empfehle ich euch jemanden, der es machen kann. Und das hilft mir halt schon im Alltag locker zu bleiben und die Finanzen im Griff zu behalten. Weil ich mache einen Timer an, wenn ich mit Kunden telefoniere, mache ihn aus, wenn es aufhört. Das ist für beide Seiten völlig klar, dass das so passiert. Ja, da braucht keiner ankommen und sagen, hey, warum hast du den Timer jetzt angemacht? Das war ja nur ein Telefonat, naja, aber es war meine Zeit. Ja. Und dann ruft mich nicht an oder schreibt mir eine E-Mail, dann nehme ich es auf, wenn ich sowieso für euch arbeite. Aber wenn du mich jetzt stören möchtest, wenn du mich jetzt unbedingt brauchst, dann ist es auch bezahlt. Feierabend.
Ja, das unterschätzen viele gerade frische Freelancer, wie viel dieser Anteil, also der Teil, der nicht deine Dienstleistung ist im Freelancing eigentlich erfolgsentscheidend ist, ne? Und deswegen ist es ja auch so eine große, ich will nicht sagen jetzt Kunst, aber da gehört schon was zu, erfolgreich als Freelancer zu sein. Und es reicht sehr oft nicht aus, dass du einfach nur gut in dem bist, was du tust. Es sei denn, du hast ein Feld, wo du jemand fast der Einzige oder die Einzige bist, die diese Dienstleistung anbietet. Aber ansonsten muss man sagen, gehört sehr viel Sales, Marketing, ja, und auch letztlich so grundsätzlich BWL dazu, ne, dass man dieses Kaufmännische
Ja.
versteht und weiß, wie man sich einen soliden Preis kalkuliert und so.
Ich habe vorhin auch einen Artikel gelesen, über das allgemeine Freelancing und den Trend, dass es ja teilweise auch schwieriger wird. Und da stand dann eben auch drin, als Freelancer hält man sich oft klein oder man fühlt sich klein dadurch, dass das alles so ein bisschen konstruktionell so aufgebaut ist. Und genau das ist halt ja am Ende auch so ein Thema. Also seine Zeit nicht unter Wert verkaufen, sich nicht unterschätzen und einfach auch mal, also sitzen ja auf beiden Seiten Unternehmer meistens oder Leute, die zumindest verstehen, was Verantwortung heißt. Und dass man dann, worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen, ich habe zum Beispiel einen Kunden, der super anstrengend ist in der Rechnungsstellung. Also ich kann halt nicht einfach auf meinen Button klicken, Rechnung raus, Feierabend, sondern der will halt da wirklich das so. Das tracke ich. Das rechne ich auch ab. Das schreibe ich auch rein, Abrechnung. Weil also das sind Anforderungen, die der Kunde an mich hat, die er mir wünscht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Die mache ich gerne für ihn. Aber das sind Sachen, die ich sonst nicht so machen würde. Die mache ich für diesen Kunden. Und das sind so Kleinigkeiten, die oft Freelancer vergessen. Und damit kommen ganz schnell 10, 20 Stunden im Monat zusammen für Sachen, die er halt auf Kundenwunsch macht oder wo man immer bereitsteht. Und das sind zum Beispiel so Sachen, wo du halt kein Geld verdienst, wenn du es nicht darauf achtest, dass du es halt brav machst.
Ja. Allgemein gesprochen, ich meine, für dich war es jetzt ein recht erfolgreiches Jahr. Für viele andere Freelancer ist es eher so ein zähes Jahr gewesen, glaube ich. Also die Gespräche, die ich so geführt habe in diesem Jahr, waren sehr durchwachsen, aber ich glaube, so ein Trend, den man, vor allem wenn man auch in den Gruppen mitliest und ja, mit den Leuten auch auf Events und so spricht, war schon, dass es echt tough war und ja, dass es jetzt schon das zweite Jahr mehr oder weniger ist, in dem ja nicht alles so läuft, wie man es gewohnt war, wenn man schon länger als Freelancer unterwegs war, glaube ich. Da fand ich gut, dass es in solchen Zeiten vermehrt hatte ich so das Gefühl, Austausch gab. Also ich meine, es ist natürlich auch so ein bisschen wahrgenommen aus der eigenen Brille, aber wir waren ja zusammen im Mai auch auf der Freelance Unlocked und die Leute, das Thema war ja auch so ein bisschen zog sich ja so durch die Krise oder die Situation aktuell und alle haben sich aber sehr gut darüber ausgetauscht und Tipps ausgetauscht und ich hatte das Gefühl, dass es dieses Jahr schon ein gewisses Zusammenrücken in dieser Freelance-Bubble gab. Vielleicht auch nur so in meinem Dunstkreis.
Also ich glaube, das war, also die, denen es dieses Jahr halbwegs gut ging, die eher ein positives Jahr hatten, haben, glaube ich, genau das gemacht. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt war, warum das dann doch bei vielen besser lief als erwartet.
Sich mit anderen mehr auszutauschen, meinst
ja
du? Oder?
Also auch dieses, also da habe ich dir ja schon vorher gesagt, werde ich was mitbringen.
Thema, hast du was mitgebracht?
Ja, ich habe da eine Kritik an viele oder auch ein Feedback an viele Freelancer mitgebracht, weil ich das natürlich sehr merke. Also ich arbeite
jetzt,
wahnsinnig
jetzt kommt
gern.
Harter Real Talk.
Achtung. Ja, jetzt kommt Real Talk, ich sag's euch. Also es gibt ja einen Grund, warum ich so viel beauftragt werde und vor allem, warum ich auch darum gebeten werde, Leute unterzubeauftragen. Mhm. Der Grund ist ganz einfach der, dass ich bin ja in diese Beraterschiene reingerutscht, weil ich so viele Interessen und auch so viele Jobs schon machen durfte über die letzten Jahre.
Weil du immer so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau überall warst, wo du warst.
Ja, genau. Ja, und immer in der Verantwortung vor allem. Also gar nicht so der Ausübende. Ich bin kein guter Designer, das möchte ich in keinem Fall sagen. Ich bin auch kein guter UXler. Aber ich habe verstanden, wo der Business-Sneak ist, also wo es genau zusammenkommt, wo die fachliche Kompetenz sein muss, damit das Business zufrieden sein kann, was das Business auch bezahlen kann. Also in beide Richtungen so ein bisschen jahrelang drin gewesen und konnte es halt gut steuern. Und habe das so ein bisschen versucht zu lernen. Und dabei ist halt eins immer das Wichtigste gewesen, den Kunden halt ganzheitlich zu beraten. Also wenn ich einen Kunden habe im digitalen Umfeld, auch wenn ich ihn nur als Programmierer berate, der Kunde kommt auf mich zu und fragt was zur DSGVO, dann helfe ich ihm zu 100% auch dieses Problem zu lösen. Entweder indem ich ihm sage, ich habe jemanden, soll ich es machen? Oder ich habe jemanden, soll ich euch verknüpfen? Oder soll ich dir jemanden suchen, wenn auch als letzte Option, wenn man niemanden hat? Und das ist halt super wichtig, weil in den Zeiten, wo Geld wieder mehr wert ist, Kunden weniger Geld zur Verfügung haben, müssen sie ja trotzdem was umsetzen. Wir müssen da deutlich effizienter wieder werden und viel mehr diesen Service-Gedanken haben. So nicht nur, ich bin Programmierer, mehr mache ich nicht, sondern wirklich auch all around zu verstehen, okay, ich hatte das letztens bei meinem Lieblings-SEO-Spezialisten, den ich auf der Freelance Unlock akquirieren durfte.
Der
ja, genau. Grüße gehen raus. Bei ihm ist es zum Beispiel super angenehm. Ich erkläre ihm halt, okay, der SEO-Audit ist super und ist für die Content-Manager total praktisch und die werden damit super arbeiten können. Aber ich im Management brauche halt ein Jira-Board mit den einzelnen SEO-Tasks, mit der Description, die ich präsentieren kann und zeigen kann, wie viel haben wir geschafft. Und das liefert er dann einfach schon mit. Und das ist halt super angenehm für mich in der Arbeit, dass er mir da einen Teil wegnimmt. Also er geht auf mich einen Schritt zu, ich gehe auf ihn einen Schritt zu und am Ende kommt was Gutes bei raus. Und das habe ich bei vielen Freelancern aber einfach auch dieses Jahr gelernt, ist nicht der Fall gewesen. Also ich musste sehr viel auf sie zugehen, ich musste ihm sehr klare Rahmenbedingungen geben, damit es am Ende für mich eine Serviceleistung wird, die ich gut verwenden kann und selbst noch viel Zeit reinstecken. Und das ist halt, ja, schwierig.
Ja, ich glaube, das ist so ein Tipp, der sich für viele so unintuitiv anhört, wenn man jetzt diesen Positionierungsgedanken kennt, weil da sagt man ja, stell dich spitz auf, guck, dass du dich wirklich spezialisierst. Aber das meint halt nicht, dass du so zur Inselbegabungsperson werden sollst, sondern das meint einfach nur, dass du deine Kernleistung halt auf die und diese Ausrichtung deiner Leistung auf diesen Bereich spezialisierst. Aber grundsätzlich finde ich es immer ein Zeichen von sehr kompetenten Leuten immer, wenn die sich in den benachbarten Fachgebieten so weit auskennen, als dass sie verstehen, was brauchen andere Leute, wie arbeiten die mit dem, was ich an die weitergebe. Der Klassiker ist halt, aber das ist jetzt auch für mich einfach, weil ich in der Branche bin, Frontend, Design, Backend.
Ja.
So, ne? Ja. So, ich bin Frontend-Entwickler und meine direkten Nachbarn sind so die Designer und die Backend-Entwickler. Und wenn ich in beiden Bereichen zumindest so ein Grundwissen habe und verstehe, wie die arbeiten und mit meinem Endergebnis weiterarbeiten oder umgekehrt, dann kann ich ganz anders auf die eingehen und ich kann so viel besser schon vorab steuern und auch mitdenken und nicht nur so als Entität als Rädchen im Getriebe so fungieren.
Genau, und das macht es automatisch auch deutlich günstiger, weil also wenn halt der Designer 18 Calls mit dem Frontender hat und der Frontender 18 Calls mit dem Backender hat, dann habt ihr alle 3 Tage abgebucht dafür, dass ihr euch abgestimmt habt. Wenn alle so ein bisschen aufeinander zugehen. Ja, das ist halt, glaube ich, einer der größten Punkte dieses Jahr einfach, weil ich habe deswegen so eine gute Auftragslage, weil ich immer wieder von Kunden angerufen werde, so, hey, ich habe hier ein Problem, kannst du mir helfen? Und die können sich darauf verlassen, dass ich ihnen immer weiterhelfen kann.
Das liegt aber auch ein bisschen in der Natur der Sache, wie du dich halt aufstellst, ne? Also
absolut.
Du trittst auch schon so ein bisschen als Digitalisierungsgeneralist auf, würde ich sagen. Und in deinem Fall ist es auf jeden Fall gut, dass du für alles jemand an der Hand hast. Ich glaube, das muss jetzt nicht jeder in dem Bereich, ne? Aber man kann sich ja mal in seinem Bereich überlegen, wo die direkten Nachbarn liegen.
Ja,
und auch vor allem Bereiche, nachdem man von Kunden immer wieder gefragt wird, wo man selber passen muss. Und in den Bereichen mal gezielt vielleicht Leute kennenlernen, die man dann guten Gewissens auch ansprechen kann und vielleicht irgendein Leistungskombi mit denen zusammen schnüren kann, ne?
Und es macht ja auch super viel Spaß, wenn man nicht alleine am Projekt arbeitet.
Das ist der nächste Vorteil. Man hat auch gleich wieder sozialen Kontakt. Das ist auch nicht verkehrt für die meisten.
Und es funktioniert mit meinen Freelancern mittlerweile wirklich super gut, dass wir uns da einfach gegenseitig helfen. Also ich werde reingeholt, wenn die ein Problem haben bei einem Kunden oder andersrum. Also ich finde das wirklich angenehm. Und am Ende des Tages, das Wichtigste von allem, man wird automatisch up-to-date bleiben. Dadurch, dass man sich austauscht, Ideen teilt. So, mein Designer schickt mir coole neue Konzepte, wie man Designs zukünftig im Web aufbauen kann. Ich weiß es, ich kann es den Kunden beraten, er weiß es, er kann es designen, wir wissen beide davon, können kommunizieren. Das macht super viel Spaß auch am Ende des Tages. Aber das ist auf jeden Fall.
Du hast es von vornherein aber darauf ausgelegt, auch dein ganzes System auch mit den Kunden. So, die wissen gleich, dass du als Einheit, also dass du nicht nur als Einzelperson auftrittst, du hast im Zweifel, du bist halt ein gutes Beispiel für diese, wie ich es jetzt sagen würde, fluiden Agenturen oder Cloud-Agenturen, wenn man so will, wie sie jetzt immer mehr kommen. Ne? Das Freelancing wird immer mehr aufgebrochen und Agentur-Business ist oft auch schon so, eine Person hat ein gutes Netzwerk und kümmert sich aber selber um dieses Management sozusagen.
Ja, so ist es mit Lippen gekommen. Also es war am Anfang gar nicht so schnell geplant, aber dadurch, dass ich halt in vielen Meetings saß oder es ist vielleicht auch noch am Ende so ein Ding, ich meine jetzt nicht, dass man sich gegenseitig rauskanten sollte, aber ich saß natürlich auch in Meetings, wo ich halt kritisch drauf geschaut habe und habe halt genau solche Probleme gefunden, ja, wo dann eine Agentur in dem Fall sogar drin saß, einen Namen will ich natürlich nicht nennen, aber eine Agentur mit drin saß in einem Projekt bei einem Kunden, wo das Geld einfach knapp wurde und ich als Entwickler mit dabei war und halt einfach gesehen habe, so, oh Gott, was machen wir hier? Also mit einem Framework gearbeitet, das 20 Jahre alt ist. Die Designer haben überhaupt keine Ahnung von modernem UI, UX gehabt. Die haben in Photoshop teilweise gearbeitet. Also das ist halt, so kann man halt auch nicht effizient arbeiten. Und wenn du dich dann halt mal hinstellst und sagst, Leute, also vielleicht können wir das hier ein bisschen optimieren, dann freut sich der Kunde drüber. Der gibt dir am Ende, ja, muss man wie gesagt die Woge halten, aber natürlich kriegst du deswegen auch mehr Umsatz ab, weil du mehr beauftragt wirst, weil du der Spezialist bist. Mhm. Und andere verlieren da natürlich in so einem Rennen. Aber
ich finde, man darf da einfach, also man sollte kein, ich sag mal, Kollegenschwein sein da in dem Fall,
genau.
Aber jemanden davor zu bewahren, dass da wirklich, wirklich unnötige Kosten entstehen, würde ich da nicht als solches zählen, ne? Also in dem Moment, wo es wirklich darum geht, hier will jemand ein Angebot machen oder etwa eine Leistung verkaufen, die der Kunde so einfach nicht braucht. Und wir reden hier nicht von, okay, da hast du jetzt ein bisschen was raufgesetzt noch und das ist jetzt aber nicht ein paar hundert Euro, sondern da reden wir von vielen tausenden Euro, die der Kunde auf jeden Fall nicht bräuchte. Und das ist ja auch, finde ich, also in einem fairen Wettbewerb und sowas ist das, finde ich, normal, dass dann auch man holt sich ja genau für sowas mehrere Angebote auch ein.
Ja, genau. Ja, und am Ende ist es ja ein Wettbewerb, um sich gegenseitig zu pushen und voranzukommen. Und dann
was halt nicht geht, finde ich, ist so dieses dann zu sagen, jemand anders dann so schlecht reden und ihm irgendwie fachmännisch. Also es gibt ja so Leute, die gerade so im IT-Bereich, habe ich das Gefühl, da kannst ja. Kannst du nicht gut genug sein, weil es gibt immer jemand, der sagt, der kann nichts und so.
Aber da habe ich ein super schönes Beispiel direkt, beziehungsweise dieses Jahr.
Ja.
Ich bin ja auch das Sprachrohr des Kunden oder versuche sozusagen die Kundenneeds zu verstehen und in technisch-fachliche Anforderungen umzuübersetzen.
Mhm.
Und ich hatte dieses Jahr einen Startup-Kunden, der kam auf mich zu und die hatten halt, also kam halt auf einen ganz anderen Bereich, habe keine Ahnung von Digitalisierung und haben mich halt gebeten, ob ich sie da unterstützen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, mache ich. Und die hatten aber schon ein IT-Lab. Die Firma existierte noch nicht mal. Also die war noch in der Gründung. Es war relativ spannend mit der Abrechnung.
Das kann haarig werden, ne? Sowas.
Ja,
ich kenne es auch.
Spaß gemacht. Namensfindung war super. Mhm. Aber spannend fand ich dann von dem ITler, der kam direkt an und gesagt, okay, ihr braucht auf alle Fälle ein VPN, ein Backup-System bei euch im Büro, ihr braucht noch das. Und dann haben die mich angerufen und gesagt, Lukas, warum hast du nicht gesagt, dass wir das alles brauchen? Und dann habe ich gesagt, also es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen was man braucht und was man haben sollte. Natürlich könnte es sein, dass Microsoft Server Center mal irgendwann abfackelt. Ja. Das ist eine Wahrscheinlichkeit, die ist da irgendwo, aber die ist natürlich wirtschaftlich gesehen nicht da. Und dann muss ich den ITler ausbremsen. Und dann musste ich natürlich sagen, vielleicht könnt ihr mir die Nummer des ITlers mal geben. Ich ruf mal an und hab den dann mal ein bisschen gebremst. Kollege, es ist ein Startup, da ist Geld viel wert. Es ist völlig sinnlos, ein VPN einzubauen. Das macht aber gar keinen Sinn für alle. Also
Das ist ganz eine ganz prekäre Situation, haben wir tatsächlich, glaube ich, im Podcast auch noch nie so drüber gesprochen, dass man als Freelancer auch teilweise eine sehr, sehr schwere Stellung hat, wenn man so in kleinere Betriebe, Startups, gerade Startups, reinkommt, wo es einen vielleicht Co-Founder oder jemand gibt, der schon als ITler in-house sitzt. Und wenn der so egotechnisch damit Probleme hat, dass da externe Leute geholt werden und der macht, ich habe das auch schon gehabt, dass mir das Leben schwer gemacht wurde. Ich wurde speziell geholt, um IT-Prozesse zu hinterfragen und da beim Aufbau zu helfen. Und es wurde an jeder Entscheidung, die ich getroffen habe, von jemand, der halt in-house saß, rumgemäkelt. Da musste ich dann nachher verargumentieren, dass ich für alle Entwickler verpflichten wollte, dass wir Multifaktor-Authentifizierung bei GitHub aktivieren, weil das wäre ja nicht so nötig und sowas. Wir hatten irgendwie, glaube ich, noch ein Jahr oder sowas, bis GitHub von Haus aus das sogar verpflichtet hat.
Also, ja, super,
dass ich das jetzt als, nimm jetzt von mir aus nicht meine Meinung als ein Freelancer oder sowas, aber nimm von mir aus die von GitHub, die meinen das ja auch nicht ohne Grund wollen. Aber solche Sachen, weißt du, und da merkst du halt einfach, wenn dann so Kompetenzen clashen und es dann eigentlich eher um so Ego-Themen geht, ist gar nicht so einfach, solche Situationen dann gut zu handeln und das professionell zu machen.
Und genau da ist dann der Service an den Kunden nicht mehr im Fokus. Und das ist genau der Punkt, wo es dann anfängt zu bröckeln. Und das ist eben genau schade drum. Ja, also wir ITler haben alle was drauf, alle, die ich bisher kennengelernt habe. Es war oft einfach nur Perfektionsgedanke, der im Weg stand, der es einfach unwirtschaftlich gemacht hat oder eben solche deine Spielereien wie Ego, wie bei dir. Ja.
Aber wie handelt man das am besten? Also guck mal, bei mir war es damals so, ich bin dann zu dem Entscheider hin und habe gesagt, so und so ist das. Ich habe das Problem, dass ich hier leider immer wieder so in Anführungsstrichen blockiert werde. Ich will hier niemanden irgendwie in die Pfanne hauen, aber wir müssten mal irgendwie ein klärendes Gespräch oder irgendwas haben, wo wir die Kompetenz oder, sage ich mal, auch die Befugnis für bestimmte Entscheidungen einmal final klären, weil ich möchte nicht, dass an jeder Entscheidung, die ich hier treffe, gezweifelt wird, dann können wir uns auch lassen, weißt du, dann habt ihr den Falschen, dann müsst ihr das mit der Person machen, die das immer wieder anzweifelt.
Definitiv, ja, also ich finde das auch immer wieder spannend, es ist super individuell, auf sowas zu reagieren, weil du natürlich immer schauen musst, wer ist denn eigentlich auf deiner Seite, also wenn alle gegen dich sind und alle gefühlt gegen dich arbeiten, ja, dann würde ich dem Auftraggeber schreiben.
Ja, dann bin ich auch am falschen Ort, also dann würde ich auch hinterfragen, wieso habt ihr mich geholt, also wenn ich hier eh nichts bewirken kann und dann jeder, es ist ja richtig, dass man Sachen hinterfragt und ich finde es auch gut, dass man in den Diskurs geht, aber nicht bei jeder kleinen Mini-Entscheidung, das führt einfach zu nichts, weißt du?
Also man kann das ja auch abflachen. Also die Entscheidung zu sagen, Multifaktor wäre sinnvoll und dann diskutiert man darüber, in welcher Art und Weise man es implementiert. Das sind ja alles unterschiedlich. Aber wenn man erstmal prinzipiell sagt, nee, das macht überhaupt keinen Sinn, Ja, da kannst du gleich sein lassen, das ganze Ding. Also ich finde es auch immer super schwierig. Oft suche ich halt dieses Gespräch zu den Leuten dann und das endet aber meistens leider nicht schön,
Nee, ich
weil
habe auch
sich
den Eindruck
dadurch
gemacht,
die.
mit der Person direkt dann zu sprechen, die, mit der du dieses Problem hast,
Ja.
ist leider, ja, dann fühlt man sich noch so ertappt und dann ist es so, ja, nee, wieso, ist doch okay und so. Und dann, leider muss man da manchmal dann wirklich den direkten Weg zur Person wählen, die da die Befugnis hat, also die Entscheidungsgewalt, und dann sagen, hey, ich will hier gar kein Dings und so, ich will hier einfach nur einmal für klare Verhältnisse sorgen, weil sonst wird das einfach nichts. Also,
Sonst wird es
ja.
wirklich schwierig. Also der Schritt, mit der Person zu reden, ist meistens aber sinnvoll, einfach nur um der Entscheiderperson oder irgendwelchen anderen Personen zu signalisieren, man hat es versucht. Das stößt oft
Ja.
auf Offenheit bei der Entscheiderperson. Ja, und dann halt viel drüber reden. Es ist dann halt immer erstmal anstrengend. Im Zweifelsfall kann auch mal helfen, abends. Also es existiert ja auch immer eine Angst oder irgendeine Sorge dahinter. Also sowas tritt ja nicht auf. Also kein Mensch kommt ja hin und sagt erstmal, ich mache jetzt die Arbeit von jemand anderem schlecht. Das ist ja erstmal grundsätzlich. Also, es scheint ja irgendeine Art, der fühlt sich nicht gehört oder sonst was. Da gibt es
Ja,
tausend
Angst um die eigene
Möglichkeiten.
Position auch. Also ich glaube, das
Auch
ist
das? Ja.
oft in dem Fall so auch wenn man das abstreitet vielleicht, aber es ist, glaube ich, oft geht es in solchen Sachen nicht um wirkliche fachliche Themen oder so, sondern da geht es vielmehr um Egos und Angst, dass man
Ja,
vielleicht,
genau.
ne, aber ich finde bei einem Freelancer, ich meine, ich bin Freelancer, oder will dich nicht ersetzen oder so. Ich bin in der Regel hier, weil es in irgendeinem Bereich Kapazitäts oder noch Manpower gebraucht wurde und oder Fachwissen, was du halt auf jeden Fall nicht mitbringst. Sonst, warum bin ich sonst hier? Also, es gibt doch nur zwei Gründe für mich. Entweder
Was
ihr
dann?
habt zu wenig von denen oder ihr habt das, was gesucht wird, nicht.
Was man oft nicht sieht, ist, dass Freelancer auch reingeholt werden, um Dinge, die vorher schon gemacht wurden, nochmal neu zu machen oder anders zu machen, um zu schauen, wie soll es denn eigentlich gemacht werden. Das kann eine Entscheidung sein von, also ich mache das zum Beispiel ab und zu mal, dass ich mir für einen Bereich, wo ich eigentlich schon jemanden habe, jemanden nochmal reinhole, um das doch mal professioneller zu machen. Und das
Oder
löst ganz
extern
oft.
zu validieren, ne? Das auch.
Genau. So, und das ist halt oft ein Punkt, da hast du dann als Freelancer schon völlig verloren, da hast du nur eine Option, und zwar mit der Person zusammenzuarbeiten, die schon da ist, und versuchen so ein bisschen sie mit einzubinden und es auch eher unter ihre Schirmherrschaft zu machen, weil das ist nämlich genau auch das, sie wird natürlich kontrolliert, und wenn dann so ein ITler da sitzt und der jahrelang, ja, am besten sogar wirklich noch geschlafen hat und der das sogar weiß, dann sitzt er jetzt in der Scheiße, und dann versucht er natürlich, sich rauszubinden und irgendwie unfair zu werden, und na ja,
Und du
gut, dann
musst
hast du
Leuten auf
verloren.
die Füße treten, weil in dem Moment, wo du sagst, das, was du da gemacht hast, ist so nicht gut und wir müssen es anders machen, da können Leute überhaupt nicht mit umgehen. Insbesondere dann, wenn du von außen kommst, der arbeitet da seit oder sie arbeitet seit 10 Jahren da in diesem Betrieb vielleicht im schlimmsten Fall, sage ich mal, und du hast dann da eine Entscheidung angezweifelt oder einen Prozess hinterfragt. Da haben die Leute ja, das steht für die ja auch so ein bisschen Ruf auf dem Spiel. Und das verstehe
Ja,
ich dann
voll.
auch, dass das eine schwierige Situation in dem Moment ist. Aber das ist echt gar nicht so einfach. Freut euch, wenn ihr in diese Situation von eurer Leistung her und eurem Angebot her nicht kommt. Weil ich muss sagen, also ich habe das jetzt ein, zwei Mal gehabt und es war für jemand, ich bin jetzt auch nicht jemand, der so Konflikt gerne hat oder sich darin, ich glaube, du kannst da besser mit umgehen. Ich freue mich, wenn es einfach harmonisch ist und so. Und dann so bewusst in so eine Konfliktsituation reingehen zu müssen, ist immer nicht so geil gewesen.
Kann ich dich aber auch beruhigen. Also Konfliktsituationen, glaube ich, mag keiner gerne, und ich mag sie auch überhaupt nicht. Ich kann damit auch richtig, also ich versuche es nach außen nicht großartig auszutragen, weil es gehört zu meinem Job dazu. Aber ich kann es auch überhaupt nicht gerne. Also ich kann dann auch nicht gut abschalten. Ich muss dann irgendwie die ganze Zeit was hören, weil ich sonst die ganze Zeit drüber nachdenke. Ich werde besser darin, und ich habe es natürlich bei der Agentur lernen müssen, wo ich halt auch Leute kündigen musste. Es ging halt nicht anders. Es waren keine persönlichen Entscheidungen oder sonst was, aber die musst du halt treffen.
Ja, ist auch
Und mit
scheiße.
jedem Mal wird es halt etwas, also du lässt es mit jedem Mal nicht mehr ganz so nah an dich ran, zumindest nicht so 3 Tage später. Und das ist, klingt immer richtig blöd, aber es ist halt für mich eine gute Entwicklung, weil ich es halt machen muss. Also das gehört halt dazu. Trotzdem, ja, Konflikte ist immer blöd. Und vor allem nicht, wenn man nicht weiß, wie denkt der andere, was passiert da? Ach, das ist,
Mein Fazit war, dass ich darauf keine Lust mehr habe und diese Kleinkriege, da kannst du noch so gut kommunizieren, du musst trotzdem so ein bisschen, es ist so Machtspielchen und du musst dann die richtigen Leute und du musst jemanden davon überzeugen, dass das, und das, darauf habe ich einfach keine Lust mehr. Also ich würde einfach diese Art Aufträge, wo ich irgendwie geholt werde, um so Prozesse zu validieren oder zu sagen, wie das neu gemacht werden sollte, wenn ich nicht das Gefühl habe, das Team, mit dem ich arbeite, ist jetzt durch professionell und kann komplett damit umgehen, wenn von außen Kritik kommt, dann hätte ich ja, glaube ich, keinen Bock mehr drauf.
Ja, das verstehe ich. Also, ich denk's mir auch jedes Mal wieder, aber dann kommt doch wieder irgendwas.
Ja, du bist ja jetzt ganz frisch dabei, also du kannst dich jetzt auch noch nicht beschweren. Ne? Du musst jetzt erstmal ein paar Jahre richtig Scheiße fressen. dann
5 Jahren völlig ausgelaugt. Ah, Rente.
Ja. Nee, aber das ist auch wirklich ein guter, wichtiger Punkt, vielleicht, wenn wir das Thema so ein bisschen dahin lenken, sich auch wirklich rechtzeitig einzugestehen, was einem nicht so gefällt am Freelancing und gerade wenn es wie bei dir ist, dass du die Aufträge inzwischen aussuchen kannst, das Angebot und die Positionierung, auch wenn es vielleicht da mehr Geld liegt, rechtzeitig davon weglenken, weil das macht's ja nicht unbedingt nachhaltig, wenn du dann die ganze Zeit solche Sachen machst und da eigentlich gar nicht so richtig hinterstehst.
Definitiv. Also deswegen, ja, ganz klar mit anderen Freelancern zusammenarbeiten. Es ist eben die Lektion, die ich, also 3 Lektionen sind es, ja. Kritik ist nicht immer unangebracht, wenn man im Meeting sitzt. Servicegedanken stärken, also viel diese Schnittstellenwissen eben aufbauen, diese Schnittstellenkommunikation und eben Punkt 3 mit Freelancern kooperieren und mit reinnehmen, weil eben genauso Kleinigkeiten, der Kunde kommt an, sagt, hey Lukas, hast du mal Zeit kurz? Du hast doch ein bisschen Photoshop, wir brauchen das Cover hier auf dem Mockup. Ja, das bräuchte vielleicht eine halbe Stunde oder so, aber ich hab keinen Bock drauf, ich will es nicht. Ich habe einen Designer, dem schreibe ich sofort eine Nachricht, hey, wir haben Stundenvereinbarung. Er bucht es bei mir ab, ich buch's beim Kunden ab. Ich habe vielleicht keinen Cent Gewinn gemacht. Völlig egal, ich habe Lebensqualität dazu gewonnen, ich habe Lebenszeit gewonnen und wenn es andersrum ist, klappt's auch super. Also er schreibt mir dann, ey, Lukas, hast du mal kurz Zeit? Mein Kunde hat ein bisschen Schwierigkeiten heute mit seinem Team gehabt, kannst du mal kurz... Alle sind happy. Und ich kann das 6 Stunden Feierabend machen, weil ich trotzdem für 9 Stunden gearbeitet habe, weil ich eben andere Leute beauftragt habe und es ist alles weg, was ich auf meinem Tisch hatte.
Ja, ja.
Also, ganz klar.
Ja, da muss man, ich finde, das ist so eine Sache, die man zum Jahresende mal gut machen kann, sich nochmal so genau zu überlegen, was waren die Top 3 Aufträge in diesem Jahr, also wenn man so viele hatte, also gibt ja vielleicht auch Leute, dass es jetzt dieses Jahr nicht so gut lief und da waren es dann vielleicht nicht 3, aber was waren die Top 3 Aufträge und was waren die Aufträge von mir aus Top 3, die man nicht nochmal so machen möchte und dann auch gucken, was vielleicht bei den 3, die gut liefen, der gemeinsame Nenner war und die 3, die nicht so gut liefen, der gemeinsame Nenner war, weil das kann man ja wiederum nutzen, um sein Angebot und sein auch die Akquise im nächsten Jahr mal so ein bisschen umzustellen. Also
auf jeden Fall.
Hab wirklich mit mir jedes Jahr bisher in meiner Selbstständigkeit überlegt, wovon wir zu weniger machen und wovon mehr. Und deswegen habe ich diese Side-Projekt-Sache gegründet, weil ich gemerkt habe, mir ist das alles zu formal und bürokratisch in diesem B2B-Bereich als einziges. Ich mag das auch, aber ich mag es nicht als einziges sozusagen. Und deswegen, dieses Jahr muss ich sagen, Fazit, es ist gar nicht so easy, 2 Sachen zu balancieren, also Side-Projekt und Side-Projekt, also nicht Side-Projekt, ist Goodlands ist kein Side-Projekt, aber Projekt und Side-Projekt. Ne, das war einfacher, als es nur Goodlands und Freelancing war. Freelancing kann man ganz gut balancen mit Side-Projekt, hatte ich so den Eindruck. Aber jetzt so diese 2 Projekte zu balancen, war ja nicht so easy. Und das ist so ein bisschen, was ich mir dieses Jahr eingestehen musste, dass es dann doch nicht so 100%ig mit dem Context-Switching immer geklappt hat. Aber ja, findet man auch Lösungen für, man wird ja besser in Sachen und so. Aber Fazit davon ist auf jeden Fall, es bringt unglaublich viel Motivation ins Arbeitsleben rein, wenn man sowas Neues hat. Und
das glaube ich sofort.
Ich habe da richtig Bock, immer noch dran zu arbeiten.
Also kann ich übrigens bestätigen an alle, wenn wir reden, dann immer über Odyssey noch nebenbei.
Dann reden wir gar nicht mehr über Goodlands.
Goodlands ist eigentlich, also...
nee, das damit jetzt kein falscher Eindruck entsteht, das stimmt so. Nee, wir haben jetzt gerade als vielleicht auch nochmal ein witziges Thema für diese Endjahresfolge, wir haben jetzt gerade das E-Rechnungs-Update gepusht. War ein Krampf, aber ist ein guter Schritt. Also ich habe das auch schon in der Folge damals gesagt zur E-Rechnung hier im Podcast. Ist gut, dass wir das bekommen. Viele meckern ja immer, oh, und jetzt muss ich hier Software benutzen und so. Das sind dann die gleichen Leute, die meckern, dass wir mit der Digitalisierung nicht vorankommen, während wir jetzt gerade anfangen, langsam mal die Papierrechnung zu ersetzen.
Aber vorher schon drüber gesprochen, ja. Mhm. Finde ich auch immer super.
Es sind also wirklich oft die gleichen Leute, ne, die sich da beschweren und ich finde das immer so, yo, also jede Veränderung kommt auch mit Diskomfort, so, aber
ja. Ja, was heißt Diskomfort? So. Also ist halt immer ein Wandel. Also jede Veränderung betrifft jeden und nicht eben nur die da oder die anderen oder die da oben. Das ist halt immer so das, die Konsequenz. Und die E-Rechnung finde ich jetzt grundsätzlich super. Also alle, die halt bisher kein Tool verwendet haben, sollten jetzt halt mal eins verwenden. Das sollten sie übrigens aber auch schon seit wie vielen Jahren? Wann hattest du?
Ich habe auch noch kein so gutes Argument dagegen gefunden. Also ich verstehe, dass es für Leute, die jetzt Traditionsbetrieb seit Ewigkeiten von Hand irgendwelche Rechnungen da schreiben oder sonst was, dass sie das doof finden. Aber letztlich ist diese Chance, sich jetzt auch mal mit einer smarteren Lösung, und das muss ja nicht Goodland sein oder so, das kann ja auch jedes, kannst ja auch von mir aus was Eigenes programmieren oder was weiß ich, aber mit einer Lösung zu befassen, die sich um Dinge wie Rechnungsnummerierung, Kundenverwaltung und so automatisiert kümmert und nicht von Hand, das ist auch eine Chance, glaube ich, für diese Leute, die sich da seit Jahren verweigern.
Glaube ich eben auch. Und du hattest doch sowieso schon vor Jahren mal gesagt, dass es gab doch eine Rechnungsänderung in der EU, dass du Rechnungen nicht mehr verändern darfst im Nachhinein.
Genau, es gibt die MIOBD. Das bedeutet, dass Rechnungen festgeschrieben werden müssen, nachdem du sie erstellt hast. Und die müssen so archiviert abgelegt werden, damit sie eben, du kannst jetzt nicht eine Rechnung schreiben, da irgendeinen Quatsch reinschreiben und sagen, oh, das verändere ich morgen nochmal oder so. Und das ist ja auch vernünftig und nachvollziehbar, dass es so ist. Es ist ein bisschen nervig aus User-Experience-Sicht, weil wir zum Beispiel nicht sagen können, du kannst jetzt einfach wieder in den Editor gehen, wenn du dich vertippt hast irgendwo, sondern du musst die Rechnung erstmal stornieren und dann eine neue schreiben. Und das finden viele nervig und verstehen auch viele nicht. Aber ich erkläre den Leuten dann immer, ey, das hat auch schon alles seine Gründe. Und das ist, wenn man es versteht, auch nachvollziehbar.
Absolut. Und da war es schon sinnvoll, ein Tool zu haben. Und wenn man es da nicht gemacht hat, dann ist es jetzt auf jeden Fall sinnvoll. Und es macht ja auch mehr Spaß, wenn man auf einen Button klicken muss und nicht auf 20.
Ja, und die Übergangsfristen sind echt mehr als großzügig. Ja. Also ich finde auch, jeder, der jetzt sagt, also viele unserer Kollegen, sage ich mal, aus diesem Buchhaltungsressort und Tools, die sehr, sehr namhaft sind, haben da, finde ich, auch von der Werbung her so ein bisschen leider ins Klo gegriffen. Also für die wahrscheinlich nicht, aber aus meiner Sicht, weil da einfach so diese FOMO-plakativen E-Rechnungspflicht ab 1. Januar und sowas. Und ab 1. Januar musst du E-Rechnung schreiben, bist du, also da wird ja jetzt gerade massiv Werbung geschaltet, ist ja klar, weil ne, neues Argument für die Software und so, verstehe ich ja alles aus Betreibersicht, aber es ist halt vieles einfach Quatsch und auch mit viel Halbwahrheiten wird da gearbeitet, weil wie ist es, am Ende des Tages muss ab dem 1. Januar erstmal überhaupt gar keiner E-Rechnung schreiben, es sei denn, du musst irgendwie an öffentliche Stellen oder so Rechnungen schreiben müssen. Das ist im Wesentlichen der Empfang, den du gewährleisten musst. Klar, es ist sinnvoll, sich damit jetzt schon zu befassen und auch jetzt schon auf ein Tool zu switchen. Das ist gar nicht das Argument. Aber es ist halt einfach Quatsch zu sagen, ab dem 1. Januar musst du jetzt eine E-Rechnung schreiben können und das war vorher nicht so oder so. Also,
Das ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, Empfang bis 26, gell? Und ab 26 musst du dann auch schreiben.
Empfang ab 1. Januar jetzt.
Genau, und
aber das kann ja jeder, der ein E-Mail-Programm hat. Du musst es dann halt irgendwie verarbeiten können. Dafür kannst du dir theoretisch einfach so einen Reader holen oder machst es halt in deinem Buchhaltungstool. Ne? Das können die auch.
Was du mit der Rechnung, mit der du sie empfangen hast, machst es ja sowieso, kann dir keiner vorschreiben, aber, genau.
Es muss nur, wenn ich jetzt entscheide, Lukas, ich will dir jetzt eine E-Rechnung zuschicken, dann muss ich das können. Also es darf nicht sein,
dass
du es
nur schon genau hin, gell? Also,
was denn?
Ich schaue bei dir schon genau hin, wenn die Rechnung nicht direkt E-Rechnung ist, dann...
Da wird der Validator aber auf den allerhöchsten Standard eingestellt und dann darüber was meckert, dann gibt's Ärger.
Reden wir in der nächsten Podcast-Folge nochmal drüber. Nee, aber ab wann muss man schreiben? Also ich glaube ab 26, oder?
Nee, ab 27 beginnt die Übergangsfrist für... Ich weiß nicht genau, wie viel Umsatz es war, aber das wird die meisten Freelancer nicht betreffen. Also du musst einen gewissen Umsatz überschreiten, damit du dann verpflichtend E-Rechnung stellen musst.
Auch da wieder, okay. Ja.
Bei Kleinstbetragsrechnung übrigens auch nicht. Also unter 200 Euro sind es, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau.
Sag Schlag ins Gesicht für alle, die unter 200 Euro Rechnungen den ganzen Tag stellen.
Ja, also wenn deine einzelnen Rechnungen dann nur unter dem Betrag sind, dann ist es auch egal. Ja, und ab 2028 ist es dann wirklich für alle. Aber das ist ja jetzt noch ein bisschen hin, ne? Also 2028.
Also da wiederum das Gegenteil, ja, bitte macht's früher. Also es ist für alle, die ein Buchhaltungstool haben, sehr angenehm, dass sie da.
Ja, wenn du jetzt eine riesige Butze bist und richtig viel, dann ist es, verstehe ich, das ist ja, dann hast du erstmal jetzt ordentlich zu tun, wenn du deinen ganzen Prozess auf diese Rechnungserstellung, aber wir reden ja jetzt hier, und diese Anzeigen richten sich auch vor allem an Einzelunternehmer, Gründer, ja, und sowas. Und da bin ich halt so, ey, come on. Ja, es absolut. Ist alles nicht also, so, es ist alles nicht so wild.
Also, ja, definitiv. Also auch da keine Angst vor nächstem Jahr.
Nö. Es ist auch nicht so, es ist auch kein Hexenwerk, E-Rechnung zu generieren und zu erstellen. Ja. Wir haben das jetzt auch in den Free-Tarif reingeschmissen, weil das ist jetzt, ich finde, das ist kein Feature. Das ist einfach nur eine.
Aber das ist
eine,
cool.
Ja, es ist halt einfach nur eine normale Evolution. Ich meine, wenn ich ein cloud-basiertes Rechnungstool nutze, dann erwarte ich auch, dass sich das mit der Zeit entwickelt und den Standards anpasst, sonst ist es ja nichts mehr wert, ne?
Ja, definitiv. Also, coole Einstellung da auch von dir. Aber zum Thema ist ja keine große Sache, also.
Ja, also.
Ich habe so ein paar Kunden, habe ich schon ein paar Termine drin für Januar, E-Rechnung.
Wir hatten auch Spaß jetzt mit dem ganzen Validieren noch und dass am Ende dann auch jeder Fall, und es gibt ja wirklich ganz viele, dann gibt's Reverse Charge und so weiter, dass das für alle Fälle dann greift und so. Aber ja, am Ende des Tages ist es ein sinnvoller Schritt und ich finde es gut, dass wir das jetzt beschleunigt auf den Weg kriegen. Bedeutet nämlich im Umkehrschluss auch, vielleicht noch ergänzend dazu, bedeutet im Umkehrschluss nämlich auch, dass Tools, Finanzämter und alle verarbeitenden Entitäten, sage ich mal, zukünftig ganz andere Möglichkeiten haben, weil bisher wurden Belege immer mit so teilweise schon vernünftigen, aber immer mal fehlerhaften Texterkennungssystemen gescannt und dann wurden die Felder da rausgelesen, aber es war immer, also es gab nie hundertprozentig fehlerfrei und so. Und jetzt kann man diese Metadaten, also welche Position, welche Endsumme und so, kann man jetzt einfach aus diesen Rechnungen rauslesen und damit ermöglicht das theoretisch wirklich automatisierte Belegbuchungen. Es gibt natürlich dann noch die Kontensache, aber das kann man auch gerade im Zuge von KI und so jetzt viel, viel einfacher automatisiert machen als vorher. Ja, insofern, das bietet auch wieder große, große Chancen. Und ich sehe da auch für uns als Anbieter jetzt sehr viel Potenzial, da einfach nachzurüsten, ne?
Ja, definitiv. Also es wird auch bei mir einfach deutlich leichter werden, nochmal die automatisierte Buchführung und so.
Kann nicht sein, dass wir das echt 2025 noch von Hand machen, den ganzen Scheiß, oder?
Das ist also sowieso beeindruckend. Also auch meine Erkennung, das ist Wahnsinn. Also auch die Schnittstellen, die ich teilweise haben muss, das ist so grauenvoll.
Und es ist so Quatsch, weil es ist eh alles digital. Ja. Die meisten Freelancer werden nie in ihrem Leben irgendwie, das ist alles digital, es ist alles da und wir haben diese ganzen Daten alle und wir speichern sie eh irgendwo. Und wieso kann das nicht einfach alles, ohne dass ich nochmal gesondert sagen, nochmal durch irgendeine Kontenliste gehen muss oder so passieren?
Ja. Ich habe gerade, meine größte Automatisierungsherausforderung ist gerade, dass eine Rechnung als bezahlt markiert wird, wenn der Kontoeingang da ist. Und es ist alles da. Es ist nur einfach nicht möglich, weil dann fehlen da wieder Daten drin, weil die nicht automatisch erkannt werden konnten oder der Rechnungsbetrag ist um 1 Cent falsch, dann finden wir die Rechnung. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, es ist teilweise doch noch eine Herausforderung. Also wir haben bei Goodlands das auch noch nicht hundertprozentig draus. Aber das, ich finde, theoretisch müsste es ja gehen. Also
es, ja, aber die Bank...
Es gibt leider immer so viele Sonderfälle.
Ja, genau. Ja. Also das ist immer das Problem. Brauchst wieder FinAPI-Zugang. Ich wollte ja so ein Cashflow-Tool bauen und da bin ich ja noch dran, das zu bauen.
Ja.
Das hat sich nur mal wieder verzögert. Und da habe ich ja mit dieser Bankschnittstelle mal arbeiten dürfen. Und das ist schon herausfordernd. Also es sind alles einzelne Standards. FinAPI macht das schon ganz angenehm, dass man das mal in einem Standard bekommt. Aber auch da kriegst du Unmengen an Daten. Was da an Daten hinter einer Überweisung liegt, das ist krass. Also das ist, und die musst du alle verarbeiten. Das ist, naja.
Aber bevor wir jetzt die Nicht-Entwickler und Leute, die sich mit sowas befassen, langweilen, lass vielleicht nochmal ganz zum Schluss irgendwie nochmal so ein, was erhoffst du dir von 2025, was glaubst du, so wird Freelancer markttechnisch gehen?
Also Freelancer markttechnisch bin ich zuversichtlich, dass es sogar besser wird für uns. Also es
kann ja jetzt eben besser werden, oder?
Also kann es schlimmer.
Ja.
Nein, ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von optimistischer Einstellung. Und es gibt ja viele Chancen nächstes Jahr. Ja. Also die Betriebe sind alle gezwungen. Also wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall eine andere Art von Wirtschaft erleben, als wir sie bisher erlebt haben. Ich glaube, wir werden im Gegensatz zur sorglosen Aufschwung und Wohlstandsversprechen tatsächlich mal merken, wie es ist, wenn es mal nicht ganz so rosig läuft oder wenn mal andere Aktionäre auf der Welt in unseren Markt reindrücken. Das werden wir nächstes Jahr verspüren. Aber ich glaube, dass das für Selbstständige oder auch Gründer oder Unternehmer eine große Chance sein kann, eine Verbesserung mit reinzubringen oder sich zu positionieren und zu unterstützen an vielen Ecken. Ja, wir haben viel zu tun an allen möglichen Punkten. Wir haben Digitalisierungsprojekte ohne Ende, die wir machen müssen, die wir vorantreiben müssen. Sicherlich nicht mehr zum selben Stundensatz, aber es gibt einen Haufen davon.
Ja.
Wir haben ganz viele Serviceprobleme an allen Ecken. Wir haben Logistikprobleme. Also ich glaube, der Markt ist voller Projekte. Man muss es nur schaffen, sie zu finden. Das ist die größte Herausforderung meistens. Und ich glaube, dass wir von so Traumstundensätzen oder Tagessätzen wie 960 Euro oder so werden wir uns verabschieden dürfen. Also das merke ich schon auch jetzt, dass die sinken. Aber muss ja nicht schlecht sein. Ne? Also man kann sich da diversifizieren, man kann also es gibt viele Projekte, die immer noch Vollzeit buchen, und ich glaube, bei einer Vollzeitbuchung zu einem Tagessatz von 700 Euro kann man auch noch leben am Ende des Tages oder sich vielleicht sogar jetzt besser positionieren und sich besser einkämpfen.
Na, ich glaube, das Problem sind diese Schwankungen, also dass man diese Buchungssicherheit aktuell einfach nicht mehr hat, die man vorher, also die gefühlte Buchungssicherheit, würde ich sagen, gab es vorher, also 100%ige Sicherheit war sowieso nicht da. Und dass das für viele jetzt erstmal so ein bisschen ein komisches Gefühl ist, wenn man gute Jahre gewohnt war im Freelancing und da ja auch seinen Lebensstandard drauf aufbaut, auf diesem Gefühl, was man irgendwann für den Markt bekommt und auch was an Aufträgen da ist und was nicht. Und wenn das plötzlich dann sich so fundamental ändert, dann ist das schon merkwürdig und lässt einen auch erstmal dran zweifeln, ob das jetzt noch zukunftsträchtig ist. Wir können hoffen, und ich glaube, viele Stimmen sprechen sich positiv dafür aus, dass es im nächsten Jahr gerade der Freelance, also wir sind ja meistens so die Ersten, die es merken, im Freelancer-Markt, weil dann als erstes erstmal Externe geholt werden, bevor Leute eingestellt werden, weil man ja vorsichtig erstmal guckt, ob das dann auch ein Trend ist. Ich glaube, wir haben ähnliche Worte letztes Jahr schon gesprochen, aber
ich fand nicht, dass sie irgendwie falsch waren oder nicht zugetroffen haben. Es ist eben genau dieser Wandel in der Art und Weise, wie wir eben arbeiten. Also auch viele, viele Dinge, an denen viel arbeiten. Ich meine, wir können es gut drüber reden, über Webdesign, also Webprogrammierung. Ja, das hat sich ganz klar viel geändert. Also es ist viel wichtiger, dass wir viel mit KI arbeiten. Mhm. Wir haben herausfordernde, komplexe Technologien, die wir leicht anwenden können müssen, die wir gut beherrschen können müssen. Also von der früheren Idee, dass man für eine Website mal 60 Personentage abbuchen kann und mal ewig dafür Zeit brauchen kann, sind wir weit weggerutscht. Ja, wir sind jetzt eher bei, also in 5 Tagen muss das Ding stehen, ja, und dann naja, viel mit KI und viel Templating.
Ne,
ja, definitiv. Aber du verstehst schon, was ich meine. Also der Gedanke, wie wir arbeiten im Webdesign, das viel selbstprogrammiert ist und so weiter, ist halt weg. Aber wenn man diesen Schritt mitgeht, also KI reinkommen lässt, Templating macht, eine hohe technologische Basis schafft, die man immer wieder verwenden kann. Also solche Kleinigkeiten, dann ist es, glaube ich, überhaupt kein großes Problem, diesen Marktwechsel standzuhalten. Und ich habe auch noch ein schönes Beispiel. Eine Kumpel von mir ist Cybersecurity-Experte, und ein Arzt hat mich angerufen, weil seine Praxis, sein IT-Ansprechpartner von der Praxis hatte ihm einen Security-Report geschickt, also wo quasi drauf stand, seine Praxis ist quasi sofort anfällig. Und dann müsste jetzt alles da machen. Und Preis für die Updates von 3 PCs und einem Server war dann roundabout 4.000 bis 5.000 Euro. Der Kumpel von mir hat aus Spaß, und weil er das eben im Alltag immer wieder macht, gerade dieses Windows-PCs auf Security-Lücken prüfen, ein Skript entwickelt, das einmal durchläuft, also für Corporates fairerweise gedacht, und alle Sicherheitslücken einmal auflistet und selbst checkt.
Ja.
Macht dasselbe. Hat er das Skript
automatisiert
entwickelt. Also, genau. Ja, er setzt sich jetzt einmal an den Rechner ran, haut das Skript einmal drauf, es läuft drüber, ist natürlich noch nicht ganz so, alles fertig und so. Also, aber wir reden halt von einem Aufwand von 1.000 Euro für die PCs und wir haben nochmal 1.000 für den Server, sind also bei 2.000 Euro. Er hat es nicht weniger Umsatz gemacht, weil er kann ja einfach mehr PCs am Tag machen. Er kann es kleineren Kunden auch einem Friseurladen anbieten, der es am Ende dann bezahlen kann und der sich auch besser fühlt, weil seine Kreditkartendaten gesichert sind. Und macht damit mehr Umsatz, als das die IT-Service-Firma, die wahrscheinlich erst nur noch ein Viertel davon macht, weil die mit 5.000 Euro bei weniger Kunden Anspruch finden.
Ja. Ich glaube, was man noch nach wie vor sagen kann, was immer noch gilt und mit Sicherheit auch für 2025 gelten wird, man kann sich weniger auf dem ausruhen, was man gelernt hat, was man bisher gemacht hat. Und man muss sich, es sind jetzt, wir haben immer noch, finde ich, die großen Jahre der Veränderung.
Ja.
Wenn das nicht vorher schon für einen, für die eigene Branche galt, dann jetzt auf jeden Fall. Also jetzt gibt's keinen mehr, der sich hinter dem verstecken kann und ausruhen kann, was er gelernt hat. Und da muss nicht nur, boah, ich gucke mir mal einmal im Jahr so ein bisschen an, was man hier noch technologisch optimieren kann, sondern das geht jetzt richtig darum, grundsätzliche Dinge zu hinterfragen und so Grundpfeiler der eigenen Leistung. Ich wollte das Thema KI jetzt bewusst aus dieser Folge ein bisschen raushalten, weil da wird es im neuen Jahr dann auch noch spannende Folgen zu geben. Aber das wird ein Faktor, ne? Und da würde ich halt sagen, neben der wirtschaftlichen Lage wird das etwas sein, mit dem zu rechnen ist.
Ja, definitiv. Also ich hoffe doch, jeder, der sein Fachgebiet mag und gerne macht, und das erhoffe ich mir bei den meisten Selbstständigen, darfst du da auch Spaß dran haben, sich mit den ganzen tollen neuen Themen damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube.
Ja, Gian hatte das ganz treffend gesagt, er will halt die Sachen ersetzen, die ihm keinen Spaß machen und nicht die Sachen, die er gerne macht, ne? Da habe ich ihn so ein bisschen drauf gechallenged, weil ich meinte, was ist, wenn deine Konkurrenten die Sachen ersetzen, die dir Spaß machen, und dann sind die dafür wesentlich schneller drin und bist du dann noch konkurrenzfähig. Aber den Grundgedanken finde ich völlig richtig, dass man natürlich bei KI wirklich die Sachen austauscht, die scheiße sind, auf die keiner von uns Bock hat. Wiederkehrende administrative Sachen und so und E-Mail einordnen, sonst was, Angebot aufsetzen, all diese Dinge, und nicht den Part, den wir vielleicht auch Leidenschaft schimpfen in unserer Arbeit. Ne?
Ja, also hast du aber absolut recht.
Ja, ja, ist nicht von mir, ist von Gian, aber stimme ich zu.
Grüße ihn raus an Gian an der Stelle noch, hieß du.
Ja, hast du noch Closing-Worte? Also ich finde, damit könnten wir es eigentlich für diese Folge und die letzte Folge im Jahr.
Wir hatten noch über ein Thema gesprochen, was wir als Anreiz für nächstes Jahr, insbesondere Anfang nächsten Jahres, geben wollten. Das würde ich jetzt doch einmal als...
Ach, du wolltest noch einen Appell an die Wahl stellen, ne?
Ja.
Okay, du darfst, aber du darfst keine Wahlempfehlung geben.
Natürlich nicht, nein, das würde ich auch nie tun. Nein, auf jeden Fall. Also am 23. Januar nächsten Jahres geht es mal wieder in die Wahl. Und ich glaube, gerade als Freelancer haben wir dieses Jahr und in den letzten Jahren ganz viel mitbekommen und ganz viel gesehen, was uns vielleicht nicht ganz taugt im Alltag. Ich habe es dieses Jahr gerade mit der Gründung auch noch mitbekommen, wie schwer dann doch die bürokratische Last sein kann, die Steuerbelastung oder alle möglichen weiteren Themen, die einem helfen könnten, zu wachsen. Zur Sozialversicherung als Freelancer ist ja auch gerade kein schönes Thema. Rentenvorsorge ebenfalls nicht. Das sind alles Themen, die uns, glaube ich, stören. Und dementsprechend ist mein Appell dieses Jahr, in Absprache mit Yannick, darf ich mal zur Abwechslung sagen, ganz dringend sich ganz stark damit zu beschäftigen, wie die nächste Wahlentscheidung ist. Ja, die typische Aussage, die ich oft von Freunden höre, die habe ich schon immer gewählt, deswegen wähle ich sie wieder, ist keine Ausrede mehr für nächste Wahl. Es ist unfassbar wichtig, dass wir mit klarem wirtschaftlichen Fokus, natürlich auch mit eurem privaten Fokus, aber hier in dieser Folge wirtschaftlichen Fokus auch eine Wahlentscheidung treffen, die uns als Selbstständige vielleicht ein bisschen netteres Arbeiten ermöglicht über die nächsten Jahre oder eine andere Richtung auf jeden Fall, als nur Sozialversicherungserhöhung.
Ja, ich würde mich dem fast anschließen. Ich würde nur sagen, klarer wirtschaftlicher Fokus. Also ich würde sagen,
definitiv.
Faktor, oder für mich ist das ein entscheidender Faktor oder ein Faktor, der mitentscheidet, so rum. Aber wenn ich das nur an so einem wirtschaftlichen Fokus entscheide, dann entscheide ich das vor allem auch aus meiner Perspektive heraus. Und das, finde ich, macht keine gute Wahlentscheidung aus, dass ich am Ende am Fetzen drin sitze und dann vielleicht andere Leute nicht und so, ne? Also wenn ich so wählen würde, dann wäre meine Entscheidung wahrscheinlich recht klar, also wenn ich nur wirtschaftlich wählen würde, aber es ist halt mehr als das.
Es sollte auf jeden Fall ein Faktor sein und eben, wie gesagt, natürlich auch das Private und alles so dran, aber Wahlprogramme lesen oder sich mit den Parteien zu beschäftigen, die man eventuell wählen will, auch über die eigenen Parameter hinaus, also über den Horizont hinaus zu schauen und sich mal anzuschauen, was ist denn das, was ich wirklich brauche oder was wäre sinnvoll, ist auf jeden Fall wichtig für die nächste Wahl, weil ich glaube, die nächsten 4 Jahre werden eine wichtige Legislaturperiode und die möchte ich.
Gefühlt ist das, sagen wir das immer, aber es ist auch immer, also es ist die aktuelle.
Aber ich spitze hier auch immer nur zu. Also es ist, also gefühlt ist es auch schlimmer als
damals. Ich erinnere mich noch, dass die letzte Bundestagswahl, da haben wir, glaube ich, auch irgendwie so vorher nochmal was gesagt. Oder war es Europawahl? Ich weiß gar nicht mehr.
Echt? Aber ich glaube, Europawahl haben wir mal noch was gesagt.
Ja, eine so Spezialfolge zugemacht oder so. Ja. Ich würde dann mal sagen, so, yo, informieren ist immer gut und am Ende einfach nicht die Blauen wählen, dann ist alles gut. Nicht alles, aber schon mal viel gewonnen. Das ist ja schon das Mindestmaß, was man jetzt inzwischen erwarten muss, dass die Leute nicht AfD wählen. Aber
da kam die Wahlempfehlung.
Das ist so, genau. Sorry, aber das ist einfach demokratische Pflicht. Alles andere ist dann euer Ding.
Demokratische Pflicht?
Finde ich
schon. Nee, definitiv. Okay. Genau, ansonsten, Janik, musst du mir helfen? Wann werden wir hier gerade gehört? Wird es vor Weihnachten oder nach Weihnachten
sein? Das wird vielleicht zwischen den Jahren passieren. Also auf jeden Fall noch in diesem Jahr.
Also keine frohe Weihnachten wünschen, weil das ist jetzt schon vorbei. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten zum Abschied wahrscheinlich. Und
ich könnte sein, dass das eventuell schon vorbei ist, ja.
Dann, genau, also wenn du kein
Aber Thema mehr hast. Guten Rutsch kannst du auf jeden Fall wünschen.
Na dann, genau. Dann wünsche ich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Oder ja, hast du noch ein Thema? Ja.
Ich würde noch ergänzen, jo, guten Rutsch auf jeden Fall. Wenn ihr dieses Jahr Freelancer wart und es lief nicht so gut, hoffe ich, dass es nächstes Jahr besser läuft. Wenn ihr frisch startet nächstes Jahr, dann sowieso viel Erfolg für euer Vorhaben. Und beteiligt euch gerne in der Freelancer-Community in irgendeiner Form. Tauscht euch aus nächstes Jahr, geht auf die diversen Events, die es gibt. Und wenn ihr selber eure Geschichte mal im Podcast erzählen wollt, auch das gerne. Ne? Ich will im nächsten Jahr wieder viel mit Freelancern aus allen Bereichen sprechen und würde mich freuen, wenn ihr da auch eure Geschichte erzählt. Cool.
Auf jeden Fall.
Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns im neuen Jahr. Ciao.
Danke euch, ciao.